Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Ehekurs, wir beginnen die vierte Einheit. Diesmal will ich keine Rückschau halten auf die vorangegangene Einheit. Ich denke, dass sie in den vergangenen Tagen, vielleicht auch Wochen, darauf geachtet haben, wo Verletzungen entstehen und wie Sie sie miteinander angehen können. Bleiben Sie dran, denn jedes Verletztsein heilt nicht einfach von sich, sondern braucht heilendes Miteinander, heilendes Vergeben. Nun, die vierte Einheit beschäftigt sich mit den Problemen und mit den Freuden der Erziehung unserer Kinder. Sie ist überschrieben: Wie bewahren wir uns in der Ehe vor zweigleisiger Erziehung? Wenn Sie zu diesem Thema keinen Bezug mehr haben oder vielleicht nie einen hatten, weil Sie keine Kinder haben konnten, oder weil die Kinder längst aus dem Haus sind, könnte sich diese Einheit für Sie erübrigen. Wenn Sie aber für Umgang mit auch groß gewordenen Kindern und vielleicht auch im Rückblick auf die Erfahrung Ihrer Erziehungstätigkeit ein paar Gedanken bewusst machen wollen, dann sind Sie herzlich willkommen. Ich bin mir bewusst, dass diese Einheit über Erziehung uferlos ist. Zunächst einmal sind Sie, wenn Sie jetzt dieser Kassette zuhören, in einer bestimmten Lebenssituation. Sie haben Kinder in einem bestimmten Alter mit bestimmten Problemen. Sie haben Erfahrungen bis jetzt. Sie werden noch mehr Erfahrungen haben. Ich weiß das alles nicht, was Sie mitbringen und wie Ihr Hintergrund ist. Deshalb ist es für mich etwas schwerer als bei den anderen Lektionen, auf Ihre Situation einzugehen. Und seien Sie nicht enttäuscht, wenn ich manches etwas allgemeiner bündle, damit möglichst viele sich darin wiederfinden können. 1984 erschien im Scherzverlag ein Buch von Fanes Packard, Verlust der Geborgenheit. Untertitel: Unsere kinderkranke Gesellschaft. Was die Vernachlässigung der Familie für unsere Kinder und die Zukunft der Gesellschaft bedeutet. Es ist ein aufschlussreiches Buch, das Sie sich aber nicht kaufen müssen. Es kam damals 35 Mark und hat über 300 Seiten. Es hat zum Hintergrund die amerikanische Familiensituation, die zum Teil sich auch mehr und mehr in unseren deutschen Raum so wiederfindet. Er schreibt zum Beispiel: Unsere Gesellschaft hat ihre Aufgabe, Kinder auf das Erwachsenendasein vorzubereiten, auf eine besorgniserregende Weise versagt. Die Vielfalt der Methoden, die im Blick auf die Kindererziehung angewandt werden, sind in der Geschichte ohne Beispiel. Wir fordern zwar ständig Verbesserung der Lebensqualität, aber wie die Zukunft unserer Kinder aussehen wird, hängt wesentlich davon ab, wie wir jetzt und heute unsere Kinder erziehen. Er schreibt dann weiter: Es hat sich mehr oder weniger ungewollt ein kinderfeindliches Klima entwickelt, so dass sich Kinder außerhalb des familiären Zuhauses einer kalten, abweisenden Welt gegenüberstehen. Zweitens: Es ist uns nicht gelungen, eines der einschneidendsten Phänomene des Jahrhunderts in den Begriff zu kommen, die Emanzipation der verheirateten Frau und Mutter. Drittens, wir haben gerade erst begonnen, die Aus- und Nachwirkung der sprunghaft gestiegenen Zahl der Scheidungen auf die Millionen betroffener Kinder zu erkennen. Wir wollen nun zunächst einmal uns überlegen, in der Runde, was sind die Ziele der Erziehung? Was sind die Ziele unserer Erziehung? Und vielleicht noch mit einem speziellen Aspekt, was sind die Ziele christlicher Erziehung? Auf dem Arbeitsblatt 4-2 habe ich einige Erziehungsziele zusammengestellt, die Sie bitte mit Ihren eigenen Erziehungszielen ergänzen. Gutes Gespräch. Bevor wir uns mit Erziehungszielen und Erziehungsinhalten näher befassen wollen, möchte ich einige Gedanken zu einem Vers aus dem Kolosserbrief sagen. Kolosser 3, Vers 14 heißt es, über alles aber zieht die Liebe an, die das Band ist, das vollkommen zusammenschließt. Was hat das mit der Kindererziehung zu tun? Ungeheuer viel. Liebe ist Zuwendung. So lehrt es uns die Bibel. So sehr liebt Gott die Welt, dass er sich ihr zuwendet in Jesus Christus. Das ist das Urmodell der Liebe. Wir kennen Liebe oft nur noch als Tauschartikel, als Bezeichnung für Gefühle oder Sexualität. Liebe ist ihrem Wesen nach Zuwendung, die nicht verdient werden kann. Wir haben ja Gottes Liebe auch nicht verdient. Gott wendet sich uns zu. Aus Liebe. So ist unser Verhältnis zu unseren Kindern, wenn es echt und recht ist, ein Liebesverhältnis. Wir wenden uns ihnen zu. In Liebe zuwenden heißt in Bejahung zuwenden. Die nicht von Ansehen und Aussehen, auch nicht vom Verhalten abhängig ist. Das ist im Grunde nicht mehr dem Wesen gemäße Liebe. Und wenn ein Elternteil sagt oder sagen würde, wenn du nicht artig bist, habe ich dich nicht lieb, dann ist damit zwar eine Drohung ausgesprochen, aber eine sehr falsche, irrige, törichte Drohung. Denn damit wird Liebe zum Tauschartikel. Du bist artig und kriegst dafür Liebe. Daraus werden dann Menschen, die durch Bravsein Zuwendung erringen, erkaufen wollen. Und oft dann auch enttäuscht sind, weil all das Bravsein diese Zuwendung nicht gebracht hat, sondern es zu einer selbstverständlichen Haltung wurde. Wenn wir als Eltern nachdenken über Erziehung, brauchen wir solche Grundworte, die Grundaussagen unseres Verhaltens sind. Wir lieben unsere Kinder um ihretwillen, nicht weil sie schön sind, nicht weil sie klug sind, nicht weil sie artig sind. Diese Liebe ist wie eine tiefe Tragkraft, die im Herzen eines Vaters und einer Mutter zwar erschüttert wird, aber nie weggefegt, nie weggeschwemmt werden kann, wenn sie echt ist. Vielleicht liegt es daran, dass der Begriff Liebe bei uns so verschwommen ist, dass wir gar nicht mehr merken, wie grundlegend er auch in den Begegnungen und Beziehungen unserer Kinder ist, auch wenn sie sich aus der Rolle benehmen und wenn sie aus der Reihe tanzen und wenn sie eigene Wege gehen. Der Apostel sagt, ziehe die Liebe an. Das heißt, es ist nicht etwas, was ständig in uns ist. Wir brauchen das Urmodell, an dem wir Maß nehmen. Für Christen ist es Christus. Er ist wie das Urmeter für die Maßeinheit, das in Platin in Paris irgendwo gelagert ist und für alle Welt das Maß eines Meters angibt. Das Maß der Liebe empfangen wir nur in immer wieder neuen Begegnungen mit Jesus und seiner Liebe. Und wehe uns, wenn wir die Liebe Gottes auch noch verzerren und missdeuten. Wir brauchen also für unsere Erziehung immer wieder einen Anlaufpunkt, eine Zuordnung, eine Maßeinheit, damit wir in unserer Erziehung, unseren Kindern gegenüber, übrigens auch unserem Partner gegenüber, nicht das Maß der Liebe verlieren. Liebe ist voraussetzungslose Zuwendung. Liebe ist Annahme, Bejahung. Liebe ist Dasein, Vertrauen aufbauen, dem anderen Wert geben und Wert beimessen. Liebe ist Verantwortung in Zuordnung, die ich nicht selber auflösen kann und auch nicht auflösen will. So ist die Liebe dann das Band, das vollkommen zusammenschließt, wie ein Fass ein Band braucht, damit die Fassdauben zusammengehalten werden. So ist die Liebe das Band für die verschiedenen Aspekte unseres Lebens. Damit können wir umgehen und damit haben wir eine Maßeinheit für vielerlei Begegnungen, Nöte, Probleme, Tiefen und Ringen um einen Weg, der uns oft so unklar ist im Umgang mit unseren Kindern. Zieht an die Liebe, nehmt sie euch ganz nahe, umhüllt euch in der Liebe Gottes, lasst euch eingehüllt sein in dieser Liebe, damit sie das rechte Verhalten, die rechte Haltung an euch und durch euch erweisen kann. So viel einmal als einführender Gedanke aus dem uns begleitenden Kolosserbrief. Wir wollen uns nun noch einmal den Erziehungszielen zuwenden. Wir haben entdeckt, dass die Kraft der Liebe all unser Tun und unser Begegnen und Begleiten durchdringen kann und durchdringen muss. Aber wir müssen uns auch klar werden über die Ziele, wie sie beeinflusst werden durch Zeiterscheinungen, wie unterschiedlich unsere Kinder auf diese von uns vorgesehenen Ziele reagieren und wie wir oft scheitern in unserem Vorhaben, unseren Kindern das zu vermitteln, was uns wichtig ist. Ein Heidelberger Psychotherapeut, Uwe Gunkel, hat einmal gesagt, die Eltern übernehmen von sich aus die Verantwortung, dass die Kinder überleben. Er sagt weiter, sobald ein Mensch in der Lage ist, psychisch und physisch für sich zu sorgen, hört die Verantwortung der Eltern auf. Ob eine solche abrupte Ablösung möglich ist und wie es feststellbar ist, wann physisch und psychisch Reife vorhanden ist, scheint mir nicht messbar und nicht feststellbar zu sein. Die Verantwortung der Eltern für ihre Kinder bleibt lebenslang. Sie wandelt sich in der Form der Verantwortung, in der Gestaltgebung der Verantwortung. Ein Kleinkind muss gewickelt, versorgt, genährt werden. Ein Jugendlicher im Pubertätsalter muss Freiräume bekommen, um sich zu entfalten. Er muss Reibungsflächen bekommen, um seine Kräfte, um seine Charaktereigenschaften, um seine Spannungen und auch seinen Kampfgeist zu erproben. Da sind die Eltern oft Prellbock und Versuchsfeld. Ein junger Mensch mit etwa 20 Jahren wird von den Eltern nicht mehr betreut und begleitet und bevormundet werden müssen und dürfen. Und doch wissen Eltern, besonders christliche Eltern, dass sie ihre Kinder nie aus der Verantwortung entlassen, dass sie sie begleiten, dass dieses Begleiten ein auf Distanz geschehendes, liebendes, betendes Mitgehen ist, ohne Einfluss nehmen zu können oder zu wollen, ohne Macht ausüben zu wollen, ohne nunmehr noch bestimmend zu sein. Erziehung kann nicht heißen, dass wir möglichst lange den Kindern sagen, was dran ist, was sie zu tun haben. Das heißt Verziehen. Und je mehr ein Kind in die Abhängigkeit von Vater und Mutter, die Abhängigkeit der Eltern gerät und daraus nicht zu einer Selbstständigkeit findet, desto unfähiger wird es für sein eigenes Leben. Desto unfähiger wird es für sich selbst Verantwortungen zu übernehmen. Der biblische Grundsatz heißt, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen. Das gilt auch für die Frau. Also ein Junge, ein Mädchen wird Vater und Mutter verlassen. Und auf dieses Verlassen hin ist unsere Haupterziehungsaufgabe ausgerichtet. Irgendwann ist Erziehen zu Ende. Dann ist nur noch Begleiten dran. Und Rat geben, wenn wir gefragt werden. Und korrigieren, wo es vielleicht unbedingt nötig ist. Ich möchte zunächst ein paar Gedanken fast wie Thesen aufstellen, über die Sie dann miteinander reden können. Diese Thesen finden Sie auf Arbeitsblatt 4-3 aufgeführt, damit Sie für das Gespräch die Gedanken bereit haben. Sie können sich noch einige Notizen machen, während ich die Thesen jetzt erkläre. Erziehung heißt, dem Leben eine Richtung geben, eine Ausrichtung, ein Grundverhalten. Erziehung ist immer, einen Menschen zu sich selber ein positives Verhältnis schaffen. Ein Mensch soll sich selber bejahen, annehmen und zu einer eigenen Wertschätzung, zu einem Selbstvertrauen kommen. Das ist die erste Aufgabe unserer Erziehung. Erstens, richtunggebend ist das Leben der Eltern. Wie gehen wir miteinander um? Wie sagen wir unseren Kindern, was sie uns bedeuten? Wie erleben die Kinder angenommen sein? Wertschätzung, Bejahung und Bestätigung. Nur so kann sich ihr charakterliches und seelisches Grundverhalten ausbilden und prägen und festigen. Lebensverneinende Erfahrungen führen zur falschen Richtung des Lebens. Mit unserem Leben geben wir den Kindern die Richtung, die Ausrichtung, ob sie sich in ihrem Wertsein erkennen, ob sie zu ihren Grenzen stehen können und auch, wie sie glauben, verstehen, wie sie Glauben an uns und von uns erlebt haben und wie sie den selber in ihr Leben übertragen. Wenn unser Leben als Eltern richtungsgebend für unsere Kinder ist, dann ist es wichtig, dass unsere Worte mit unserem Leben übereinstimmen. Die Kinder merken sehr bald, ob wir auch leben, was wir sagen. Fernsehen schadet. Das macht dumm. Aber ich sitze selbst viel zu oft vorm Fernseher. Lesen bildet, nie mal ein Buch. Aber ich habe nie eins zur Hand. Mit vollem Munde spricht man nicht. Aber ich tue es. Das sind Widersprüche, die unsere Kinder sehr bald erkennen, wo das Leben mit den Worten nicht übereinstimmt. Wenn dann die Kinder größer sind und wir sagen, geh mal in die Kirche, das tut dir gut. Tut es mir auch gut? Warum gehe ich nicht? Also erstens, Richtung gebend ist unser Leben. Wir geben dem Kind durch unser Verhalten sein eigenes inneres Wertempfinden und Selbstempfinden. Und wir geben mit unserem Leben und unserem Verhalten eine Eindeutigkeit, eine Klarheit, wenn Wort und Leben übereinstimmt. Zweitens, richtunggebend ist unsere Prägung. Das muss uns klar sein, dass wohl mehr als alles, was wir sagen, unsere Art auf die Kinder wirkt. Sind wir hart und roh, wird das die Kinder prägen. Sind wir kalt und lieblos, wird das ihr Leben bestimmen. Haben wir Güte, Erbarmen, Einsicht, gehen wir auf die Kinder ein, haben wir Zeit für sie. Das sind Prägungen, die wir vermitteln aus unserem oft unbewussten Schatz, positiven oder negativen Schatz, den wir mit uns tragen. Wenn wir bewusst darüber nachdenken, was unsere Prägung ist, können wir auch uns vornehmen, ich will, dass mein Kind nicht so wird wie ich. Ich bin so geworden, weil meine Eltern so waren. Ich habe das Klischee ihrer Haltung übernommen und möchte es jetzt nicht weitergeben. Da hilft auch nur das, was wir über den Kolosserbrief hörten, lasset die Liebe unter euch sein. Zu der Prägung oder zu dem, was mich geprägt hat, gehört auch meine Erwartung gegenüber dem Kind. Mein Kind soll es einmal besser haben als ich. Was ist denn besser? Und wie zwinge ich dieses Besserhaben auf? Also was sind die Erwartungen und Wunschvorstellungen, die ich jetzt meinem Kind überstülpe und in das es hineingezwängt wird. Meine Prägung soll sie, das Kind, prägen? Oder soll ein anderer die Gestalt ihres Lebens mitbestimmen? Da muss ich vieles, was oft unerkannt, unbewusst mit mir geht, mir bewusst machen, damit ich nicht diesen Stempel wieder meinen Kindern aufdrücke. Drittens, richtunggebend ist wandlungsfähige Liebe. Die Liebe, von der Apostel gesprochen hat, ist ja nicht eine Festlegung, sondern Liebe ist immer das Maß des Verhaltens, das dem Gegenüber entspricht. Ist kein festgelegtes Maß wie das Metermaß, sondern es ist wandlungsfähig. Sich anpassend. Es ist dem anderen nahekommend. Liebe geht auf die Situationen ein. Was kann und was darf ich meinem Kind jetzt sein? Im Säuglingsalter, im Trotzalter, im Pubertätsalter. Wandlungsfähige Liebe wirkt sich auch aus in der Form von Strafe und Züchtigung. Denn es ist immer zu fragen, was ist das Verlangen in meinem Kind? Oder was ist die Äußerung, die es jetzt hervorgebracht hat mit einer Unart, mit einer Bosheit, mit einem Verhalten, das zu rügen und zu strafen ist? Ist dahinter ein ungestilltes Bedürfnis? Macht mein Kind das Spielzeug kaputt, weil keiner Zeit hat und sich Zeit nimmt, mit ihm zu spielen? Verhält mein Kind sich trotzig und bockig, weil es auf sich aufmerksam machen will? Will das Kind sagen, ihr versteht mich nicht? Oder ist manches schon ein Ausdruck aus Rache? Ein Kind benimmt sich bös, verhält sich ungezogen, um damit Zuwendung zu erheischen, weil es sonst keine Zuwendung kriegt. Und es ergibt sich ein Teufelskreis von negativem Verhalten und schimpfenden, strafenden Zuwendungen. Das Kind wird schließlich durch solche Art Zuwendungen befriedigt. Es geht also um wandlungsfähige Liebe, die immer wieder versucht, den anderen in seinem Verhalten so gut wie möglich zu erkennen und dementsprechend zu handeln. Viertens, richtunggebend ist Freiheit und Strenge. Ein Kind braucht die Erfahrung von Grenzen. Es erwartet, dass die Eltern Grenzen setzen. Eltern, die einem Kind alles gewähren lassen, sind schlechte Erzieher und sie werden von dem Kind nicht mehr ernst genommen. Eltern, die streng sind und zu viel verbieten, unbegründet verbieten, aus Prinzip oder weil es bei uns früher auch so war, Grenzen setzen, die nicht begründbar und auch nicht berechtigt sind, die damit das Kind in eine Richtung zwingen wollen, handeln ebenso unangemessen an ihrem Kind oder an ihren Kindern. Kinder akzeptieren Strenge, auch Formen der Züchtigung, von Entzug von Süßigkeiten, Taschengeld oder anderen Vorteilen, wenn es ihnen berechtigt ist. Die Züchtigung ist für sie dann wie ein Erledigen des Fehlverhaltens. Damit ist die Sache dann vorbei. Es muss auch immer wieder deutlich werden, dass eine Strafe nun gesühnt ist, dass es nun wieder gut ist, damit die Kinder wieder hineinkommen in das harmonische Miteinander und nicht das Gefühl einer ständigen Disharmonie haben. Richtunggebend ist der offene Umgang mit Gefühlen. In manchen Familien redet man nicht über Gefühle. Man zeigt sie auch nicht. Höchstens dann überzogen herausplatzende Gefühle von Zorn, Wut und Aggression. Mach nicht so ein dummes Gesicht, kann ein Kind gesagt bekommen. Aber seine Gefühle sind so, dass sein Gesichtsausdruck nicht normal oder freudig sein kann. Ein Junge weint nicht, so wurde früher oft gesagt, und damit Gefühle abgewürgt. Sitz nicht so traurig rum. Und anderes kann geschehen, dass es gesagt wird. Erziehung heißt, den Gefühlen Raum geben. Denn unser Leben ist eine Einheit, Leib, Seele und Geist. Zu dieser Einheit gehören auch die Gefühle von Lachen und Weinen und Traurigsein, von Ängstlichsein, Mutlossein, sich stark fühlen. All das wird nur in der Weise gefördert in unseren Kindern, wenn wir selber auch unsere Gefühle Ausdruck geben und sie unseren Kindern mitteilen. Ich bin jetzt traurig. Oder ich habe ein ganz tolles Gefühl, ich möchte jubeln. Wenn Kinder nie oder kaum erleben, dass Eltern Gefühle haben und sie ihren Kindern gegenüber artikulieren, verschließen sie diese Gefühlswelt. Falsch ist es auch, Gefühle zu werten oder zu kritisieren. Ach, guck, die Heulsuse. Oder sie hat ans Wasser gebaut. Wir kennen solche Redensarten, die oft bis ins Alter mitgehen. Sie sind Etiketten, die den Gefühlen verliehen werden, aber sie meist in ihrer Ausdrucksform negativ bewerten. Wenn ein Kind dann sich wie ein Kasper benimmt, und in Clownereien Auffallen erheischt, oder wenn es überhaupt keine Regungen zeigt, kaum mehr lachen kann und nicht weinen kann, dann ist die Seele bereits so geschädigt, dass etwas an Begleitung und Hilfe nötig ist. Sechstens, richtunggebend ist gelebte Versöhnung. Erziehung hat immer mit Versöhnung zu tun. Wo Unversöhnlichkeit ist, werden Fehler mitgeschleppt, vorgehalten, nachgetragen, immer wieder serviert. Ein Kind will erleben, wie die Eltern sich versöhnen und wie es dann wirklich wieder gut ist. Und dass nicht ein Ehepartner dem anderen wieder das schon längst Versöhnte hervorholt und vorhält. Du hast damals, und das war ja schon mal so, und ich weiß noch ganz genau. Gelebte Versöhnung hat auch mit der Versöhnung unseren Kindern gegenüber zu tun. Wir haben als Eltern nicht das Recht, wo wir unseren Kindern gegenüber schuldig geworden sind oder schuldig geblieben sind, das einfach hinzunehmen und darüber hinwegzugehen. Wir haben die Pflicht, unseren Kindern zu sagen, bitte verzeih mir, ich habe dir Unrecht getan. Damit Kinder erleben, dass Versöhnung zum Leben gehört und dass Versöhntsein wieder heil macht. Nach dieser längeren Ausführung der sechs Stichworte möchte ich Sie einladen zum Gespräch untereinander. Es wird Ihnen nicht möglich sein, alle sechs Thesen zu behandeln. Darum würde ich raten, dass Sie ein oder zwei Thesen auswählen, über die Sie in der Gruppe sprechen wollen. Gleichzeitig sollten Sie sich aber vornehmen, als Ehepaare die nicht angesprochenen Thesen für sich noch einmal nachzuarbeiten und zu überlegen, wie Sie sie in Ihrer Familie aufnehmen und durchführen. Für das Gespräch jetzt über die ausgewählten Thesen würde ich raten, dass Sie etwa 15 Minuten Zeit lassen. Gute Gespräche wünsche ich Ihnen. Ich hoffe, dass dieses Gespräch für Sie im Umgang mit Ihren Kindern auch als Ehepaar neu Richtung gibt, obwohl vieles nur angerissen ist. Ich möchte noch auf eine Gefahr hinweisen, die auf dem Arbeitsblatt 4-4 aufgezeigt ist, nämlich Elternrollen und Elternverhalten. Die Gefahr besteht darin, dass einzelne Elternteile, also der Mann oder die Frau, sich mit Kindern verbünden, das Vertrauen der Kinder erringen und dann gegen den anderen Partner ausspielen. Reinhold Rothe schreibt in seinem Buch Spielregeln für die Familie unter der Regel 11: Wenn wir übereinander sprechen, machen wir das meistens hinten herum, wir bemühen Dritte. Der Abwesende wird dazwischen genommen. Wir fallen über ihn her und stellen uns über ihn. Und er führt dann ein Beispiel an. Ich sehe Herrn X vor mir, einen Mann in den besten Jahren, der beruflich Karriere gemacht hat und nicht mehr mit seiner Frau zurechtkommt. Er schneidet sie einfach, klammert sie in seinem Leben, wo er kann, aus. Sie fühlt sich auf gemeine Weise vernachlässigt und lieblos behandelt. Der Mann benutzt die Gelegenheit, die Tochter auf seine Seite zu bringen und zieht sie ständig ins Vertrauen, wenn es um Verhaltensweisen der Mutter geht. Die Ehefrau buhlt um das Wohlwollen des ältesten Sohnes, der sich aber nach Möglichkeit aus dem Streit heraushalten will. Die Folge ist, dass die ganze Familie im Kampf liegt und das Familienklima gestört ist. In solche Rollen fallen wir vor allen Dingen dann, wenn das Miteinander in der Ehe nicht in Harmonie ist und wir aus Enttäuschung, Verbitterung oder Verletzung oder aus dem Gefühl, der andere nimmt mich nicht ernst, Partner suchen, die unsere Position verstärken. Das ist ganz verhängnisvoll für unsere Kinder, denn sie können sich oft nicht wehren, wenn Vater oder Mutter sie ins Vertrauen zieht, wenn Negatives gesagt wird über den anderen. Die Kinder können das nicht klarstellen aus Angst und aus Unsicherheit und auch aus mangelnder Weisheit, jetzt dem Vater oder der Mutter zu sagen, du, das ist gar nicht so und ich sehe das anders. Und so werden sie unterworfen zu Verbündeten, sie werden Kampfgenossen wider Willen. Das zerstört ihre Entwicklung, ihre eigene seelische Entwicklung und zerstört die familiäre Harmonie. Auf dem Arbeitsplatz sind einige Elternrollen aufgezeigt, in die wir oft, ohne dass wir es bedenken, hineingeraten. Wenn wir da hineingeraten sind, müssten wir auf schnellsten Wege da wieder herauskommen. Aber zunächst einmal schauen Sie sich dieses Arbeitsblatt an und überlegen Sie zunächst jeder Ehepartner allein, welches Rollenverhalten ihm gemäß ist. Machen Sie da ein Kreuzchen vor diese entsprechende Spalte. Fragen Sie dann Ihren Ehepartner, wie er das sieht, ob er ein ähnliches, gleiches oder anderes Verhalten in Ihrer Erziehungsarbeit feststellen, möchte ich Sie ermutigen, möglichst in der nächsten Zeit darüber zu sprechen und die Verhaltensweisen ans Licht zu bringen, die einander in Rollen und Positionen bringen. Wenn Sie noch Zeit in der Runde haben, können Sie auch sich in der Runde austauschen, was Sie bei diesen Verhaltensweisen an sich entdeckt haben und wie Sie damit umgehen möchten. Setzen Sie sich ein Zeitmaß, das Ihrem Gesamtablauf des Abends entspricht. Wenn Sie keine Zeit mehr haben, müssen Sie es einfach streichen. Thank you. Lassen Sie mich noch eine Frage aufnehmen zu dem Elternverhalten. Sie wird auch in dem erwähnten Buch von Reinhold Rothe aufgenommen. Vater und Mutter müssen vor den Kindern nicht immer einer Meinung sein. Das war vielfach die Ansicht unserer Vorfahren, dass sie so vor den Kindern einwandfrei dastehen und sich darstellen wollten. Die Eltern lassen sich nicht in die Karten schauen. Sie haben ihre eigenen Geheimnisse, über die die Kinder nicht Einblick bekommen. Offenheit, so weit wie es geht, wäre der bessere Weg. Eltern wollen über die Kinder bestimmen. Natürlich müssen Eltern über die Kinder bestimmen. Die Kinder sind ja unmündig. Im Kleinkindalter brauchen sie viel Bestimmendes. Das heißt, Entscheidungen, die die Eltern zu treffen haben. Aber im Heranwachsen wird zunehmend nötig sein, dass den Kindern erlaubt wird, selber mitzubestimmen, selber Entscheidungen zu übernehmen und dass die Eltern auch Entscheidungen der Kinder akzeptieren. Eltern wollen den Kindern keine Schwäche zeigen. Das ist unwahr und manchmal auch Heuchelei. Die Kinder werden unsere Schwächen sehr bald erkennen. Wenn sie aber merken, dass wir sie vertuschen und durch Rechthaberei und Rechtsein sie verleugnen, dann werden wir unglaubwürdig. Das Leben ist mit Schwächen durchsetzt und ein heranreifendes Kind muss auch erkennen, dass Schwächen zum Leben gehören und dass es davor bewahrt wird, sich in eine Haltung hineinzuüben, die Schwächen verdeckt. Das kostet ja viel Kraft, auch dem Kind, das dann in eine Welt hinein entlassen wird, wo das Eingestehen von Schwächen ja ohnehin geübt sein muss. Eltern erwarten, dass Kinder gehorchen. Ja, das ist biblischer Grundsatz. Aber gehorchen nicht in jedem Fall. Gehorchen nicht, weil es der eine Elternteil so will, unbegründet, oder weil es schon immer so war, oder weil wir früher auch nicht anders konnten oder durften. Das sind keine Kriterien für Gehorsam. Gehorsam hat etwas zu tun mit aufeinander hören und dem Gehörten Einwilligung schenken. Nicht despotisches Diktieren, nicht tyrannisches Zwingen. Das ist nicht das Wesen von Gehorsam im biblischen Sinn. Beim Einssein der Eltern geht es nicht so sehr darum, dass sie nicht auch verschiedene Ansichten haben dürfen, sondern dass sie mit diesen verschiedenen Ansichten sich Wege suchen, die jetzt für das Kind in der Situation dran sind. Und so kann es sein, dass man einen Konsens, eine Übereinkunft findet und sagt, ich sehe das zwar anders, aber ich will jetzt erst einmal auf deinen Vorschlag eingehen und will, und wir wollen mit unseren Kindern dies einmal durchpraktizieren. Wenn das dann nicht zum Erfolg führt, sollte man nicht sagen, ich hab's doch gesagt, hätten wir doch wie, sondern dann kann man sagen, jetzt haben wir erprobt, ob dieser Vorschlag ankommt und sinnvoll ist. Jetzt wollen wir mal versuchen, einen anderen Weg zu erproben. Leben ist ein ständiges Ausbalancieren von Wegen, Möglichkeiten und Maßnahmen. Das gilt auch in der Erziehung. Und je mehr wir uns miteinander darüber austauschen und in Übereinkunft kommen, desto mehr bewahren wir uns davor, dass wir in einer inneren Feindschaft über der Erziehung unserer Kinder Parteiungen bilden, die dann für beide, die Eltern und die Kinder, schädlich sind. Das war eine Art Zusammenfassung. Jetzt will ich Ihnen noch eine Hausaufgabe geben, an der Sie vielleicht über einige Zeit lang, ja, üben können. In dem erwähnten Buch von Fanes Baggert stehen 9 Elternqualitäten für mehr Lebensqualität der Kinder und eine bessere Zukunft für uns alle. Es ist gewissermaßen das Gesamtergebnis dieses Buches, das ich Ihnen eingangs zitierte. Ich habe diese 9 Elternqualitäten auf dem Arbeitsblatt 4-5 aufgeschrieben, sodass Sie sie für sich lesen können, miteinander durchgehen und sagen, wir wollen dies, erste, dritte, fünfte oder was auch immer, in den Blick nehmen und für unsere Kinder anzuwenden versuchen. Das wäre eine Aufgabe für die nächste Zeit. Nehmen Sie sich ruhig etwas vor, denn sonst bleibt alles, wie es war.